HR3. Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Anja Rützel ist mein Gast heute im HR3 Sonntagstalk. Sie schreibt und schreibt besonders gerne über Zwischenmenschliches, über das, was auf unseren Mattscheiben flimmert, über abstruse Alltagsbeobachtungen, eben über das, was uns der Alltag so vor die Füße wirft. Das macht sie in Kolumnen bei Spiegel Online, Twitter, Instagram oder eben in Büchern. Guten Morgen, Anja Rützel.
Hallo.
Hast du denn heute schon was geschrieben?
Ich muss kurz überlegen, ich vergesse das tatsächlich. Das ist ein Schutzmechanismus, glaube ich.
Autorendemenz.
Sobald ich was schreibe, ist es irgendwie weg. Nee, heute tatsächlich noch nicht. Heute
aber wenn dann der Chefredakteur nochmal anruft und sagt, können wir nochmal ran an den Text, dann musst du den ja aus irgendeiner Hirnwindung wieder lebendig werden lassen. Das funktioniert
auch. Ja, das passiert zum Glück nicht so oft. Es passiert dann eher so, dass, also manchmal sind komische Wörter in meinem Text, wo man sich dann nochmal vergewissert, ob ich das wirklich so meine oder ob ich mich vertippt habe oder so. Aber ansonsten ist man da meistens zum Glück ziemlich gnädig.
Warum schreibst du? Was schenkt dir daran Neugier, Lust am Schreiben?
Also das Schreiben ist tatsächlich so die Tätigkeit oder eines der wenigen Dinge in meinem Leben, die ich niemals hinterfragt habe. Also das ging schon so, das war seit der Grundschule irgendwie klar. Da habe ich meine Mitschüler, glaube ich, wahnsinnig genervt, weil ich oft so, eigentlich vielleicht könnte man sagen, war ich da ein unglaublicher Streber in der Hinsicht, dass ich immer so Geschichten geschrieben habe und dann die unbedingt noch vorlesen wollte im Deutschunterricht und so. Eigentlich ein bisschen penetrant, glaube ich. Aber das war so das, von dem
Akzeptanz ich Akzeptanz durch Penetranz. Dann am Ende.
Ja, ein bisschen Terrier-mäßig irgendwie. Und das ist, glaube ich, so das Einzige, von dem ich immer irgendwie sicher wusste, das ist meins. Und da fühle ich mich wohl und das also natürlich hinterfrage ich das oft, wenn ich das mache. Ich habe da immer ganz viele Zweifel. Aber im Großen und Ganzen denke ich, es ist schon gut, dass ich nicht Chirurgin geworden bin.
Der Blick auf Journalisten ist ja in einigen Teilen der Bevölkerung ein kritischer. Fake News ist das Wort, was rumgeht. Einige Mitbürger haben weniger Vertrauen in Journalisten als noch vielleicht vor einigen Jahren. Was antwortest du denn denen, um das Vertrauen zurückzugeben?
Ich finde das immer ganz schwierig. Meistens trifft mich das tatsächlich beim Taxifahren, wenn irgendwie der Taxifahrer so fragt, was man so macht, weil das ist ja auch so eine ausgelieferten Situation. Stimmt. Dann sagt er oft, glaube ich alles nicht und eben Fake News, das höre ich tatsächlich echt oft. Und dann kann man sich ja nicht irgendwie so aus dem fahrenden Taxi rollen, wenn es einem irgendwie unbehaglich wird. Und ich versuche ihm dann immer zu erklären, dass es halt journalistische Standards gibt. Also da bin ich dann immer dankbar, dass ich so eine klassische Volontariatsausbildung durchlaufen habe und erkläre ihm dann immer, dass es durchaus diese Standards gibt und dass es einfach nicht stimmt, dass jeder nur schreibt, was er will und dass ich auch tatsächlich noch nie einen Befehl von irgendwo oben bekommen habe, wie ich was zu finden habe. Also ich bin dann ehrlich gesagt in solchen Diskussionen oft erleichtert, wenn ich sagen kann, ich schreibe gar nicht über Politik und was ich schreibe, das kann man alles nachprüfen und sich im Fernsehen angucken, dass es tatsächlich stattgefunden hat.
Genau.
Aber es ist natürlich so ein bisschen die feige Lösung, aber ich kann mich da ja dann zum Glück immer ganz gut rauswieseln. So.
Also wortgewandt bist du auf jeden Fall und ein neues Buch hast du auch geschrieben. In diesem Fall geht es um Hunde, um schlafende Hunde. Über das werden wir heute ausführlich reden, denn mehr als 9 Millionen Deutsche besitzen ja einen Hund und diese Leidenschaft teilen wir heute mit den HR3-Hörer und Hörerinnen. Und trotzdem müssen wir gleich nochmal darauf zurückkommen, wenn man denn dann sich schon nicht aus einem Taxi rausrollt während der Fahrt, aber in direkte Kommunikation bei Twitter oder bei Instagram mit anderen Social-Media-Nerds tritt, dann kann es natürlich schon mal sein, dass es einen riesigen Sturm gibt. Den nennt man im Netz einen Shitstorm und den hat Anja Rützel schon erlebt. Wir reden gleich drüber. Anja Rützel ist heute mein Gast im HR3 Sonntagstalk und darüber freue ich mich ganz besonders. Bis gleich, Anja. Unser Gast ist Anja Rützel heute an diesem Sonntag. Sie ist Autorin, sie ist Kolumnistin, sie schreibt für ganz unterschiedliche Medien in unserem Land. Ihr aktuelles Buch heißt Schlafende Hunde über Gassi gehen und das, was wir beide, Anja Rützel, gemeinsam haben mit Sigmund Freud, Picasso, Peggy Guggenheim und Marilyn Monroe, nämlich, dass wir Hundebesitzer sind, die waren's, wir sind es ja noch, darüber reden wir gleich. Du bist als Journalistin schon mal in einen Shitstorm geraten, als du für Spiegel Online über einen Influencer Award geschrieben hast und die auftretende Komikerin eben alles andere als komisch fandst. Wie ist das, wenn man mittendrin steht in so einem Tornado?
Also ich muss sagen, dass es mich relativ unerwartet getroffen hat. In dem Fall, ich war schon seit einer gewissen Zeit gewappnet, dass es mal passieren würde. Weil ich bin ja viel online unterwegs, auf Twitter vor allem. Und dann kriegt man das ja mal mit, immer mal, wenn es anderen passiert. Und dann habe ich schon immer mal gedacht bei manchen Artikeln, oh, das jetzt dieses Mal könnte es dich treffen. Gar nicht unbedingt, weil ich finde, dass ich so gemein war, sondern weil ich einfach wusste, die Personen haben eine gewisse Online-Macht. Und ich habe mir gelegentlich auch schon vorgestellt, wenn ich so voller Mitgefühl irgendwie andere Opfer angeguckt habe, was mit denen so passiert, wie ich es handeln würde. Aber so schlimm habe ich es mir tatsächlich nicht vorgestellt.
Gibt es dafür einen Plan, wie man dann tatsächlich reagiert? Wie schlimm war es denn?
Es war so schlimm, weil es irgendwie immer schlimmer wurde. Das war, glaube ich, das. Ich dachte so, die ersten 2-3 Tage, ich habe es ja vor allen Dingen erstmal gar nicht kapiert, dass also die von mir besprochene Künstlerin, dass die da quasi so semi aufgerufen hat, also sie hat nie so direkt aufgerufen, aber indirekt natürlich, mir da mal ordentlich Bescheid zu geben von ihren Fans. Das habe ich gar nicht mitbekommen, dass sie das gemacht hat, weil ich dir einfach nicht folge. Ich habe mich nur gewundert, weil plötzlich in meinem Instagram-Account, der voll ist von tollen Bildern von meinem wunderschönen Hund, auf einmal Beleidigungen gegen mich und meinen Hund standen. Und dann kam ich erst so langsam drauf und dachte so, na, in 2 Tagen ist das um, wie ja oft in 2 Tagen alles um ist.
Ja, was genau.
So hochpoppt, ging aber nicht weg. Und das fand ich irgendwie schlimm, weil ich dann, also so nach einer Woche, als es irgendwie fast noch immer schlimmer wurde, dachte ich mir, jetzt reicht's dann irgendwie mal, das kann doch jetzt nicht ewig so weitergehen.
Holt man sich dann Hilfe von einem Medienanwalt oder löscht man seinen Account und meldet sich neu an mit einem ganz anderen Namen? Was hilft?
Also ich habe tatsächlich erstmal alle Schotten dicht gemacht sozusagen. Am Anfang habe ich noch halt alles gelöscht und weggeblockt, wer mir irgendwie da beleidigend kam, aber da kommt man nicht mehr hinterher. Und ich wusste auch nicht so richtig, es gibt ja keinen Volkshochschulkurs dazu. Ich glaube ja, dass es bald sowas geben wird, so professionelle Kurse. Und mein großes Glück war tatsächlich, dass ich sehr, sehr gute Ratschläge bekommen habe von Sascha Lobo, der ja auch Spiegel-Kolumnist ist und der schon diverse Shitstorms mitgemacht hat. Und der hat mich da ganz gut durchgecoacht. Also gerade so Tipps gegeben, ne? Gerade diese Frage, man hat ja zuerst diesen Drang, ihm antwortet jetzt, weil ja auch
viele
Beschuldigungen
einfach, ja.
Ja, viele Beschuldigungen waren ja auch haltlos, was man mir so da, und dann, aber er sagt, nee, also das ist das Dümmste, was man in dem Fall machen kann, weil die Leute, die einen so beleidigen, wenn man denen was erwidert, dann sagen die ja nicht, stimmt, ja. Habe ich mich vertan, sondern die legen dann ja noch mal eine drauf und das hat dann geholfen. Also es hilft sehr, jemanden zu haben, der das schon mal mit durchgemacht hat.
Okay, also ich merke schon, dann doch etwas ignorieren und wenn der Daumen wund ist, von immer wegdrücken, einfach das wahrscheinlich aushalten oder sich dann Hilfe holen. Wir reden heute über Hunde, das freut mich sehr, denn du hast ein Buch geschrieben, es heißt Schlafende Hunde. Wie bist du denn auf den Hund gekommen?
Also ich wollte tatsächlich das immer schon einen Hund. Das war mein großer Kindheitstraum, der unerfüllt geblieben ist. Ich war so ein total schüchternes Kind, wirklich ganz introvertiert, lebte in einer Bücherwelt so und war auch sehr ängstlich, aber komischerweise hatte ich vor Hunden nie Angst, obwohl sonst in meiner Familie ziemlich viele vor Hunden Angst haben. Und irgendwie war das so was Intuitives, dass ich die einfach liebe. Und habe dann so als 6-Jährige so einen uralten Schäferhund immer ausführen dürfen von den Nachbarn. Kondor hieß der.
War aber wirklich super, dass man den Namen noch weiß von seinem Nachbarhund.
Ja, und der war eher so also ein ganz uraltes Tier, glaube ich. Aber ich war stolz wie Bolle, dass ich da mit so einem riesen Schäferhund durchs Dorf gehen durfte quasi. Und das war so meine große unerfüllte Liebe, dass ich nie einen haben durfte erst, dann konnte, beruflich bedingt. Und als ich mich dann selbstständig gemacht habe, vor so 6 Jahren in etwa, und die Wohnverhältnisse so waren, die Arbeitsverhältnisse so waren, war das Erste, was ich angeschafft habe, ein Hund.
Ein Hund, Wahnsinn. Also was aus Kondor und Anja geworden ist, müssen wir gleich klären und reden gleich weiter mit Anja Rützel und ihr aktuelles Buch, in dem du recherchiert hast, wie das Verhältnis von Prominenten zu ihren Hunden ist. Gleich mehr mit dir an diesem Sonntag. Ich freue mich. Sigmund Freud, Picasso, Wagner, Marilyn Monroe, Anja Rützel haben alle etwas gemeinsam. Auch ich, wir sind Hundebesitzer, Hundebesitzerinnen und haben vielleicht das mehr oder weniger umfangreiche kynologische Wissen, Halbwissen. Viele haben ja Katzen. Wenn man auf die Zahlen schaut, der Haustierbesitzer in unserem Land, ist ja die Zahl der Katzenliebhaber noch größer. Du bist eine Hundeliebhaberin. Schließt sich das eigentlich aus, wie Michael Douglas ja mal im Rosenkrieg gesagt hat?
Also ich glaube, dass sich das für viele tatsächlich ausschließt. bei mir ist es so ein bisschen so eine Mischform. Also mein Hund ist auch extrem katzenmäßig für einen Hund. Mhm. Was so sein, ich sag mal, seine Individualität und seinen freien Willen angeht.
Es ist ein Podenco Ibizenko, so ein sehr schlanker Hund in rot-weiß mit so einem rauen Fell, so ein bisschen vielleicht wie so ein Fox-Terrier.
Also tatsächlich ist seine Mutter ein Fox-Terrier.
Ah ja, okay.
Daher hat er, also er sieht sehr Podenco-mäßig aus, was die Figur angeht, hat aber ein bisschen ein weicheres Gesicht durch diesen Fox-Terrier und hat aber komplett von dem Podenco, also so eine Windhundart, eine spanische, hat er total so dieses Individuelle, also so, er trifft halt seine Entscheidung gern mal selbstständig, sage ich mal freundlich.
Okay.
Und ist jetzt nicht so ein Befehlsempfänger. Es gibt ja so manche Hunde, die finden das einfach, also so will to please ist nichts, was mein Hund hat.
Okay, und wenn du dann mit ihm in Berlin unterwegs bist, dann führt das doch sicherlich zu Konflikten, oder?
Ja, also wir müssen oft Kompromisse finden, weil er manchmal aus heiterem Himmel, also er hat sich total arrangiert. Dafür, er war ja ein Straßenhund aus Ibiza und dafür hat er sich hier wirklich unfassbar gut eingelebt und meistert das alles ganz, ganz toll meistens. Aber dann gibt es halt so Momente, wo er beschließt, wir können unter keinen Umständen hier lang gehen, sonst sterbe ich oder ich oder ihr alle. Und dann müssen wir halt manchmal so eine kleine Schleife gehen, weil er ist halt relativ
Weil du
hoch.
Schwach bist, weil du diesen Blick erlegst, den er natürlich hat. Und dein Hund kann natürlich auf wahnsinnig elegante Weise diese langen Balletttänzerbeine so x-förmig übereinander legen. Ich habe auch so einen Podenco-Mix aus Ibiza, aber da ist, glaube ich, nur ein Dackel mit drin. Der hat den Kopf von so einem Podenco mit einem Schlappohr und liegt unglaublich gerne in der Sonne. Also ich lerne von meinem Hund chillen. Was lernst du von deinem? Der heißt ja Juri.
Genau, ich also auch auf jeden Fall chillen, allerdings nicht in der Sonne, der sobald es irgendwie zu warm wird, ist das irgendwie nichts für ihn. Also ich bin nicht so ein Fan von solchen Trendbegriffen wie Achtsamkeit zum Beispiel, aber von ihm lerne ich das tatsächlich. Also das Schöne ist, wenn ich mit ihm unterwegs bin oder mit ihm was mache, dann bin ich so im Moment wie sonst eigentlich nie. Also das klappt nicht mit Yoga oder Meditieren, das klappt eigentlich für mich nur mit dem Hund.
Also noch ein Grund, sich einen Hund anzuschaffen, denn Hundebesitzer leben ja angeblich länger. Hunde streicheln senkt den Blutdruck oder wie du sagst, man ist im Moment, schafft auch soziale Kontakte. Gibt es einen Vorteil über Begegnungen auf Hundewiesen? Man hat ja so einen anonymen Bekanntenkreis, wenn man zu ähnlichen Zeiten immer wieder auf der Hundewiese läuft, der sich nie überschneidet mit anderen Freundes- oder Bekanntenkreisen. Hast du das auch?
Ich habe das auch, würde das als eher jetzt nicht, ich bin jetzt nicht so die allergrößte Socializerin, sag ich mal. Also ich
vorsichtig ausgedrückt
geschrieben, warum ich gerne alleine bin und so. Und es sagt einem ja keiner, dass wenn man sich einen Hund anschafft, dass man sich dann auch zwangsläufig sehr viele so Schattenbekannte anschafft. Eben die anderen Hundeleute. Das war für mich auch überraschend. Damit, das habe ich nicht so auf dem Schirm gehabt. Es gibt ein paar, die ich wirklich sehr gerne mag. Aber wie du sagst, das sind Leute, mit denen hat man nichts gemein, außer den Hund. Und das macht die Gespräche halt oft skurril. Weil man muss ja die Zeit überbrücken, solange die Hunde spielen. Und wenn die sich halt mögen, dann redet man halt ein bisschen länger und so. Das ist manchmal schon ein bisschen schräg.
Jetzt hast du ja dich beschäftigt mit Prominenten und ihren Hunden. Mit welchem wollen wir denn jetzt anfangen? Ich spiele einen Song und dann kannst du auswählen, mit wem wir anfangen wollen. Möchtest du jetzt schon sagen, wer das sein wird?
Ich bin eigentlich, ich bin offen. Ich habe, glaube ich, gar nicht unbedingt einen Liebling aus denen allen.
Okay, ich dachte jetzt vielleicht Michel Ulbeck, weil du ja...
Ja, und stimmt, das ist natürlich auch der einzige der Hunde.
Und weil der immer mit deinem Papa dem Foto in der Küche verwechseln wird.
Genau, und da habe ich den Hund ja tatsächlich noch zu Lebzeiten leibhaftig mal gesehen.
Okay, alles klar. Dann reden wir gleich über den französischen Autor Michel Ulbeck und seinen Hund. Gleich mehr mit Anja Rützel an diesem Sonntagmorgen. Unser Gast heute im hr3 Sonntagstalk hat die Verantwortung für einen Hund übernommen. Der kommt aus Ibiza, heißt Juri, lebt mittlerweile in der Hauptstadt und gehört zur Autorin Anja Rützel. Du bist heute unser Gast des Tages und wir reden über dein aktuelles Buch Schlafende Hunde. Darin kommen vor Schauspielerinnen, Politiker, Autoren, Sammlerinnen, alles berühmte Persönlichkeiten, die ihren Alltag eben auch wie wir beide mit einem Hund geteilt haben. Und wir haben eben entschieden, wir fangen an mit Michel Ulbeck, einem Autor aus Frankreich, der einen, was hat er, Corgi-Welsch?
Ein Corgi, genau.
Pembroke, genau, hatte.
Also dieselbe Corgi-Variante, die auch die Queen hatte.
Genau, für jemanden, der nicht weiß, wie ein Corgi-Welsch aussieht, das hast du sehr schön beschrieben.
Genau, eigentlich ist der Kopf zu groß für den Resthund, so ein bisschen. Und es sieht so ein bisschen tendenziell abgesägt aus. Also wie ein dicklicher Fuchs mit abgesägten Beinen vielleicht.
Kommen wir Prominenten näher, wenn wir etwas über ihre Haustiere, in diesem Fall die Hunde, wissen?
Ich finde ja schon. Also ich finde, dass sie alleine fassbar werden dadurch, überhaupt so als Menschen. Weil für mich gibt es viele Prominente, von denen, da muss ich manchmal überlegen, gibt es die wirklich? Oder sind das irgendwie Filmfiguren oder ausgedachte Figuren? Und mit einem Hund das Leben zu teilen, das verbindet Leute ja brutal.
Und warum kommt man ihm näher? Weil man denkt, der muss sich auch mit diesem Plastiktütchen dann zum Kackhaufen runterbeugen oder warum?
Ich meine, die Vorstellung allein schubst Leute ja schon ziemlich vom Podest. Und so ist es ja auch. Wobei ich glaube, Uwe Beck hat es bestimmt immer liegen gelassen, stelle ich mir vor.
Ja, das kann ich mir nicht vorstellen,
dass der eingesammelt hat. Nee, aber ich war zum Beispiel ja auch an den Gräbern dieser Hunde. Und wenn man dann vor so einem Hundegrab steht, dann ist es vollkommen egal, wem der Hund gehört hat. Man fühlt sich diesem Menschen dann verbunden, weil man einfach weiß selber, was es heißt, wenn ein Hund stirbt.
Genau, über diese Gräberrundreise, ja, wo du dich da durchs Gebüsch schlägst, da würde ich gleich mit dir ganz gerne noch reden. Aber wählen Prominente, meinst du eigentlich ihre Hunde anders aus als wir? Weil der Corgi Welch jetzt für so einen eigenen und oft provokanten Autor wie Uwe Beck, dieser abgesägte Hund, also schlummert in ihm ein kleiner Mann, kann man das irgendwie interpretieren? Ist die Wohnung zu klein, damit er sich nicht tatsächlich einen großen Hund leisten kann? Also was ist deine Assoziation dann?
Ich fand es im ersten Moment total komisch, weil ich habe ihn mal vor vielen Jahren gesehen. Tatsächlich, da war ich zu Gast im Studio bei einer Literatursendung und da war er Gast und hatte den Hund dabei. Also da habe ich zum ersten Mal überhaupt mitbekommen, dass er einen Corgi hat und dachte mir, das ist ja totaler Quatsch, weil ich mit Corgis eben wie fast alle Leute die Queen verbinde. Und dachte, das passt ja gar nicht. Es passt aber super. Also gerade so dieses vielleicht ein etwas größeres Ego in einem etwas kleineren Körper. Und ein Corgi ist ja auch so ein klassischer Wadenzwicker, also so berufsweise. Das war ja so ein Herdenhund eigentlich ursprünglich mal in England, der quasi den Schafen, auch wenn sie nicht spuren, in die Waden
gezwickt hat.
Ja, wenn Schafe Waden haben, ich bin mir gerade nicht sicher.
Doch,
also halt so rein in die Hacken gezwickt hat. Und das passt ja eigentlich doch ganz gut zu Uwe Beck dann, dachte ich mir.
Das stimmt. Und wenn man jetzt nochmal überlegt, dass auch es immer ein großes Medienereignis ist, wenn zum Beispiel beim amerikanischen Präsidenten wie bei Barack Obama, da zog ja so ein portugiesischer Wasserhund ein, der glaube ich Bo hieß, der erste. Mhm. Dann gab es nochmal einen zweiten Hund. Ab 2009 war der in Washington im Weißen Haus. Macht es sie dann auch nahbar, wenn man sich vorstellt, die kuscheln mit ihren Hunden dann auch so auf der Couch, wie wir das machen? Oder man überlegt sich, darf der beim Präsidenten mit ins Bett?
Total. Also das war ja gerade bei Barack Obama war das ja, glaube ich, ein Hype wie bisher noch nie zuvor. Und er war ja eher ein gefühlt nahbarer Politiker, finde ich. Aber dieser Hund, das ist ja auch so ein flauschiger, wuscheliger, großer Hund mit Locken, so ein portugiesischer Wasserhund. Und das passte irgendwie auch so gut. Also dass er auch so einen weichen Wuschelhund irgendwie hat. Und auch noch Antiallergen, also auch noch irgendwie mit Bedacht ausgewählt. der hatte, glaube ich, auch eigene Autogrammkarten und sowas alles. Der
okay.
war ja wirklich total
Was, nach welchen Kriterien hast du denn jetzt die Hunde und Hundebesitzerinnen ausgesucht in deinem Buch Schlafende Hunde?
Es war tatsächlich so ein bisschen was Gefühlsmäßiges. Also der erste, von dem ich wusste, das ist total mein Ding, da mal ein bisschen nachzuforschen, war tatsächlich Uwe Beck, weil ich das eben mitbekam und dann so verwunderlich fand, dass ich das dann immer so ein bisschen verfolgt habe durch die Jahre, seine Hundegeschichte. Habe immer mal gegoogelt, was macht denn der Clement so? Und als große Royalistin liebe ich natürlich auch die Queen und ihre Corgis. Und die anderen, das waren eigentlich so Sachen, ich habe dann halt angefangen, so ein bisschen zu recherchieren, wen gibt es da noch? Das waren so ein bisschen Neigungsgeschichten, wo ich so dachte, ach guck mal, Churchill finde ich irgendwie auch als Figur sehr interessant. Und dann habe ich aber auch extra noch ein bisschen Anti-Leute reingenommen, also dass es nicht nur kuschelig ist, weil Picasso zum Beispiel, dessen Umgang mit Tieren und Menschen würde ich jetzt nicht unbedingt so befürworten, aber ich dachte, damit es nicht zu Pastellen wird, müssen auch so ein paar Gemeine rein.
Genau, und es sind dann ja doch so kleine Details, von denen man das gar nicht wusste. Zum Beispiel der Bobtail der Beatles, wollte ich gerade sagen, der gehörte natürlich nicht der Beatles, aber Paul McCartney, dass Songs eigentlich gar nicht zu einer Person gehören, sondern am Ende zu einem Bobtail. Solche Informationen haben mich natürlich schon überrascht. Oder dass ganz Frankreich und die französische Literaturszene am Tod von Clement, den wir gerade ein bisschen beschrieben haben, dann doch teilgenommen haben und ist Teil der Alltagskultur wird, unabhängig vom Werk eines Prominenten. Ganz spannend.
Das sind leider genau die Details, die ich irgendwann mal lese und die dann mein Hirn verstopfen, wo ich immer denke, deswegen kann ich nie zu Wer mit Millionär gehen, weil ich einfach so basisgeografisches Wissen, zum Beispiel, welcher Fluss fließt durch welches Land, gebe ich dann dran für solche Details leider. Man kann sich nicht alles merken. Ne?
Dafür bist du als Royalistin gleich prädestiniert bei uns in der nächsten Runde. Das ist schon die 50.000-Euro-Frage, liebe Anja Rützel, mitzumachen zu den Corgis der Queen. Ich freue mich auf dich gleich mehr. Schlafende Hunde heißt das aktuelle Buch der Journalistin und Autorin Anja Rützel. Wir tauchen ein in die Welt der Corgis, in die Welt der Royals, der Queen. Denn wir alle kennen ja, glaube ich, das Bild, liebe Anja Rützel, von der englischen Queen bei leichtem Nieselregen so gut behütet, über Wiesen stapfend und hinter sich ein Rudel Corgis. Also man will sofort immer einen stibitzen und mit nach Hause nehmen. Sie züchtet sogar Corgis.
Ja, jetzt ja leider nicht mehr. Sie hat es ja eingestellt, weil sie keinen Corgi zurücklassen möchte, wenn sie stirbt. Oh. Aber sie ist eine echte Legende in der britischen Corgi-Szene, weil am Ende war sie die letzte Züchterin, bei der alle Dynastien, also es war eine richtige Dynastie, bei der alle Generationen auf eine einzige Stammhündin zurückging. Susan, das war der erste Corgi, den sie geschenkt bekommen hat.
Aber eigentlich ist das auch ein bisschen traurig, denn auch wir alle, die wir jetzt Hunde haben und noch nicht im Alter der Queen sind, wissen ja irgendwann, man muss jetzt mal ausrechnen, wird das vielleicht mein letzter Hund sein? Mhm. Das berührt mich schon.
Mich auch, ehrlich gesagt. Also auch diese, weil die Queen ist ja auch jemand, von dem ich immer denken würde, die überlebt uns alle noch. Also die hat ja sowas Unverwüstliches eigentlich irgendwie.
Ja, stimmt.
Und also für mich macht sie das auch tatsächlich endlich, dass sie selber sagt, okay, vernunftweise schaffe ich mir keine Hunde mehr an. Also sie hat noch, es überleben noch zwei Dorgies, also ein Mix aus Dackel und Corgi, den sie erfunden hat, mehr oder weniger.
Den Dorgie.
Davon hat sie noch zwei. Es sind keine sehr schönen Hunde, muss man sagen.
Na gut, es ist ja auch immer im Auge des Betrachters, ob man französische, englische Bulldoggen, Boston Terriers, Corgis, all diese Mastiff-Hunde, ob man das nun schön findet oder nicht. Das muss ja eigentlich nur der Hund selbst und der Hundebesitzer entscheiden, wenn die in den Spiegel schauen. Aber das heißt, wir beide hätten uns aus der Zuchtlinie der englischen Königin auch einen Corgi anschaffen können oder wären wir da auf der Warteliste auf Platz 300.000 gelandet?
Es war sehr schwierig. Also ich habe da natürlich auch sofort gedacht, wie toll das gewesen wäre. Mhm. Aber sie hat die vor allen Dingen verschenkt. Was ich mir dann auch so ein bisschen vorstelle, wo man auch nicht weiß, wollten die Leute wirklich einen Corgi? Oder
ich meine,
man kann schlecht ablehnen, wenn jetzt die Queen sagt, Hallöchen, hier, bitte, ich habe einen neuen Wurf.
Ist doch besser als diese komischen Teppiche und anderen Vasen, die man immer so bei Gastgeschenken von anderen Königshäusern vielleicht bekommt.
Genau. Und hier ein Nest war aber Corgi. Aber die waren natürlich durchaus begehrt, weil sie war auch eine total ambitionierte Züchterin. Also die hat die Rüden, die da ran durften. Sie hat immer Hündinnen behalten und hat dann quasi externe Rüden dazu gebucht für die Zucht. Und die hat sie ganz genau sich angeguckt und das waren auch absolute Top-Rüden. Also
klar.
Decklegenden.
Nicht irgend so ein Dorfmix wie unsere Hunde, einmal die Straße rauf und runter. Die wären der Königin nicht ins Haus gekommen. Sagt denn die Art der Hunderasse in deinen Augen, jetzt wo du so viel recherchiert hast, etwas über die Arbeitsweise, vielleicht über den Regierungsstil des Besitzers aus?
Ich glaube tatsächlich, dass der Hund füllt eher so ein Bedürfnis, das vielleicht bei der täglichen Arbeit zu kurz kommt.
Mhm.
Also allein der
Nennen
Umstand,
mal ein Beispiel.
Dass Churchill, von dem ja sofort alle Leute denken würden, der hat eine englische Bulldogge oder so, oder halt so was Raubauziges, der liebte halt kleine Pudel. Also nicht mal so einen herrschaftlichen Königspudel, sondern wirklich sowas eher Kleineres. Da hatte er mehrere davon. Und das ist sowas, wo ich denke, so diese weiche Seite, die konnte er ja einfach im Alltagsleben nicht so zeigen.
Unbedingt. Ganz spannend. Vielleicht kommt die eben raus durch die Wahl des Hundes.
Ja.
Weil du sagst ja, Hunde wedeln auch, oder du schreibst es in deinem Buch, Hunde wedeln auch die berühmtesten Menschen von ihrem Podest und schaffen es, dass wir uns mit ihnen verbunden fühlen, obwohl wir nichts mit ihnen gemeinsam haben. Wir sind keine Präsidenten, Schnief, doch, das müssen wir jetzt anerkennen. Aber wir können nachfühlen, dass Abraham Lincoln erst einmal seine Hunde holen ließ, wenn ihm die viele Denkarbeit zu anstrengend wurde, um eine Runde mit ihnen zu balgen. Eine Frühform des segenreichen Bürohundes, schreibst du. Das ist schön, wenn man die Brücke so sieht, das stimmt.
Also es ist tatsächlich so, dass ich also gerade so im Umgang mit Prominenten oft denke, dass, also so richtige Top-Prominente, jetzt nicht die sogenannten, weiß ich nicht, Z-Prominenten, mit denen ich ja oft bei der Arbeit zu tun habe, sondern so echte Top-Prominente anerkannterweise, dass ich dann immer denke, die sind so entrückt und die haben so wenig mit meinem Leben zu tun. Aber gerade so diese Hundesache denke ich dann, ach komm, so viel anders wird das bei euch auch nicht laufen als bei mir.
Genau, und Paris Hilton ist ja jetzt jemand, die den berühmten Handtaschenhund erfunden hat. Ne? Mhm. Also Prominente setzen mit ihren Hunden auch Trends. Seitdem dürfen kleine Hunde gar nicht mehr richtig Gassi gehen. Das ist ein Negativtrend.
Ja, sehe ich auch so. Ist nicht immer toll.
Genau, du hast es jetzt schon ein, zweimal angedeutet. Fernsehen und alles, was im Fernsehen läuft, ist auch eines deiner Steckenpferde, über die du schreibst. Wir reden noch einmal über Hunde. Warum zum Beispiel im Frühstücksfernsehen eines Privatsenders sich eine englische Bulldogge herumlungern muss, was du davon hältst als Fernsehprofi. Und reden noch weiter über andere Prominente mit ihren Hunden. Alles heute mit Anja Rützel im hr3 Sonntagstalk und ich bin Bärbel Schäfer. Ich habe mir einen Gast eingeladen, die hat etwas mit mir gemeinsam. Wir sind beide Hundebesitzerinnen. Sie ist Journalistin, Anja Rützel, Autorin, Kolumnistin, schreibt für den Spiegel. Und neben ihrer Leidenschaft für Hunde, für trashige Fernsehsendungen, ist sie auch noch ein heimlicher Take-That-Fan. Aber dazu später mehr. In ihrem neuesten Buch jedenfalls geht es um Prominente und ihre Hunde. Anja, siehst du denn Hunde unbedingt als Familienmitglieder?
Total. Absolut. Also ich finde es immer ganz komisch und kann das überhaupt nicht nachvollziehen, wenn ich zum Beispiel meine Eltern besuche, die noch auf dem Dorf leben und das ist ein ganz kleines Dorf und da sind halt viele Hunde wirklich Wachhunde und sind dann irgendwo in der Pampa und bewachen dort einen Stall oder so. Das finde ich immer total eigenartig, wie man das übers Herz bringen kann überhaupt nur. Dieses Rudeltier quasi so auszuschließen, das will ja immer dabei sein und ich weiß gar nicht, wie das geht.
Das ist natürlich der Blick des Stadtkindes. Auf die Dorfhunde. Ja, aber Dorfhunde, denkt man immer, die wollen auch gar nicht rein. Oder hat man denen das abtrainiert?
Ich glaube, die kennen das einfach nicht. Ja. Also ich bin eher tatsächlich ja auf dem Dorf groß geworden. Ich kenne schon den etwas anderen Umgang mit Tieren dort. Aber ich denke ganz oft, die kennen das nicht. Und die würden das, also ich glaube, kein Hund würde das Sofa ablehnen, wenn er die Chance hätte.
Nun gibt es ja ganz viele Seiten im Netz, wo man sich einen Hund kaufen kann. Man kann zum Züchter gehen, über den VDH am besten, dem Verband der Deutschen Hundezüchter. Da weiß man auf jeden Fall, es ist ein seriöser Hintergrund. Es gibt Tierfriedhöfe, es gibt Tierbestattungen, es gibt eigene Shops, in denen man ganz besondere Knochen, Decken, Spielzeug, alles Mögliche für den Hund kaufen kann. Bist du anfällig dafür?
Oh ja, das ist ganz das ist so schlimm. Es ist richtig schlimm. Also ich sage ganz oft zu diesem Hund, Juri, du musst jetzt langsam mal einen Modelshop oder sowas kriegen und ein bisschen was beitragen. Ich bin schon sehr, sehr anfällig. Also gerade Hundebetten hat er mehrere in verschiedenen Zimmern, dass er schön die Wahl hat und umherwandern kann. Und auch gerade so Futter. Und ich koche ihm tatsächlich auch oft selbst und so.
Oh mein Gott.
Also ich bin, und natürlich dadurch, dass er ein Windhund ist und keine Unterwolle hat, wie ja die meisten anderen Hunde, und wirklich auch friert im Winter, besteht wirklich die Notwendigkeit, dass er Mäntel trägt.
Okay, und da gibt's die obliegen natürlich der Mode. Das heißt, er braucht immer mal wieder einen neuen Mantel. Oder habt ihr doppelt Matching Outfits, wie so Paare, die lange zusammen sind?
Dafür brauche ich noch so 4-5 Jahre, glaube ich. Ich will es nicht ausschließen im Alter. Aber was er hat, und das ist natürlich Quatsch, aber da konnte ich nicht widerstehen. Ich meine, er ist ein Berliner Hund und dann braucht er halt auch so eine Bomberjacke. Und er hat wirklich so eine klassische grüne Bomberjacke mit orangem Futter, wie sie hier so die kleinen Gangster, Halbstarken haben. Es sieht sehr gut aus einfach.
Das lasse ich jetzt mal unkommentiert so stehen, wenn ihr meint. Du trägst ja auch schon Blusen, wie ich bei dem einen oder anderen Auftritt gesehen habe, mit Hunden dann drauf.
Es kommt vor, also ich bin da total anfällig. Wenn irgendwo ein Hund drauf ist, muss ich mich immer erstmal am Riemen reißen, dass ich mir das nicht anschaffe.
Also es kann natürlich dann auch sein, dass man die Grenze überschreitet der Vermenschlichung. Die Gefahr besteht natürlich nicht bei dir, aber vielleicht bei dem einen oder anderen. Wie war das denn zum Beispiel bei Marilyn Monroe, auch eine der Schauspielerinnen, die du ja unter die Lupe genommen hast für dein aktuelles Buch?
Ja, bei ihr ist es so ein bisschen, sie fand ich eigentlich so mit am trickiesten, sich ihr zu nähern, weil da natürlich vieles so mythenhaft verklärt ist, also auch dieser Hundebesitz. Und bei ihr war das tatsächlich ein bisschen so, dass sie im Umgang mit ihren Hunden so ein bisschen die eigene traurige Kindheit gespiegelt hat. Und quasi, wenn man jetzt so ein bisschen psychologisieren will, könnte man denken, dass sie gerne sich für kleine, verhuschte Wesen, sich für die gerne eingesetzt hat und die gerne so ein bisschen umpuschelt hat, weil das bei ihr einfach nicht gelaufen ist. So.
Und also was für Hunde hatte sie? Man würde sich bei ihr jetzt vielleicht so ein, keine Ahnung, Golden Retriever, die hat ja selber so was Tapsiges und was Niedliches, ja. Sowas.
Das hätte eigentlich so auch gepasst, aber. Hund. Aber zu ihrer Zeit kam gerade auch so ein bisschen die Mode auf, dass solche Showbiz-Diven eben auch so kleine Wuschelhunde haben. Und der Hund, mit dem ich mich besonders befasst habe, war Mav, also kurz für Mafia, weil er ein Geschenk von Frank Sinatra war tatsächlich. Ah, okay. Dem er ja nachsagte, er hätte da vielleicht so ein bisschen Verbindungen. Der hieß Mav Honey, er hatte sogar einen Doppelnamen und war entweder ein Malteser oder ein Malteser-Pudel-Mix. Also sowas Kleines, Wuschliges.
Maltipoo würde man den heute, glaube ich, nennen. Genau. Maltipoo. Ist der nach dem Hund immer vor dem Hund oder haben die Prominenten sich die Hunde angeschafft, weil man die eben in der Zeit haben musste, weil man vielleicht noch keine Kinder hatte und für Fotos einer an der Seite sein musste?
Da gab es alles Mögliche. Also es gab tatsächlich Leute, die dann einen Hund hatten und danach erst mal keinen mehr oder den wirklich als so Einzelwesen gesehen haben. Mhm. Aber Schopenhauer zum Beispiel, der hatte so eine richtige Pudelparade. Also sobald er einer gestärkte Königspudel und wenn da einer gestorben ist, hat er sich sofort einen angeschafft, der auch möglichst genauso aussah. Und also als würde, hat sich so die Illusion geschaffen, dass der Hund niemals stirbt und nannte die auch alle gleich.
Also
die
hatten, so eine endlose Kette, das ist aber ein bisschen gruselig. Dann heißt das, der hatte gar nicht diesen Übergang der traurigen Leine alleine im Flur und des Abschiednehmens. Das hat er gar nicht zugelassen im Grunde.
Das hat er, glaube ich, vermieden. Also er hat es so ein bisschen, das passt auch so ein bisschen zu seiner Philosophie. Für ihn war irgendwie, hat sich in jedem Pudel so das allgemeine Pudelwesen gespiegelt und deswegen war das, hat er das, glaube ich, ganz gut hingekriegt, sich das so weiß zu machen, dass das immer dasselbe Tier ist.
Also Anja, wir müssen auf jeden Fall gleich noch reden über deine Recherchereise an die Friedhöfe und Grabstätten von berühmten Hunden. Und wir müssen noch reden über Take That und Trash TV.
Oh,
das
ja.
sind deine beiden anderen Leidenschaften. Ja, ich freue mich, dass du heute mein Gast des Tages bist.
Ich freue mich auch.
Wir sprechen heute mit Anja Rützel im hr3 Sonntagstalk. Ihr aktuelles Buch heißt Schlafende Hunde. Und wenn ein Familienmitglied stirbt, dann ist das ja immer eine ganz traurige Sache. Und es heißt Abschied nehmen von gemeinsamen Spaziergängen. Die Hundeleine hängt so verwaist im Flur. Aber Anja Rützel hat gesagt, das kann doch auch ein Recherchethema sein und sich auf den Weg gemacht. Und auf ganz unterschiedlichen Friedhöfen bist du durchs Gebüsch gestolpert. Besonders in England, glaube ich.
Ja.
Ne? Hat die Security dich da nicht mal aufgelesen?
Ich war ehrlich gesagt überrascht, weil das war in Sandringham. Also das ist ja so quasi dieser Landsitz, wo die königliche Familie traditionell Weihnachten feiert. Mhm. Da sieht man immer die Bilder davon, wie die da umhergehen. Und ich hätte mehr Security erwartet. Also man hat mich da, weil ich bin da hingefahren, weil ich wusste, da sind die Corgis beerdigt. Unter anderem eben auch Susan, die Stammhündin.
Ja, der erste Corgi der Queen, den sie mit 18 bekommen hat.
Und das wollte ich gerne sehen. Und ich wusste aber auch, das hatte ich gelesen, dass es nicht offiziell, also es ist jetzt nicht als Attraktion ausgewiesen, sondern man muss das finden. Und muss da so ein bisschen, das ist ja so eine sehr, sehr weitläufige Parkanlage und so ein englischer Park, also sehr verwildert, kontrolliert verwildert. Und ich habe mich sehr gewundert, dass mich zwar Gärtner komisch angeguckt haben, weil ich da durch die Büsche mich geschlagen habe.
Aber woher wusstest du, wo du suchen sollst?
Ich hatte ein Foto gesehen und konnte mir dann perspektivisch ungefähr vorstellen, in welcher Richtung das war.
Du bist einfach
ein Profi. Ich bin eigentlich sehr schlecht in so Orientierungssachen, aber das hat dann so halbwegs gepasst. Ich habe aber trotzdem, glaube ich, 2 Stunden gesucht oder so. Aber es war toll. Also,
warum haben die Hunde Gräber? Weil es dann doch nochmal eine andere Wertschätzung ist? Denn sie ist ja nicht die Einzige, die einen Hund hat, ein Grab hat für ihren Hund.
Ja, also für mich war das tatsächlich dieses Gefühl, vor diesem Grab zu stehen und zu wissen, dass hier die Queen stand und geweint hat. Also es genauso geweint hat, wie wir alle um unsere toten Hunde weinen, wenn wir sie beerdigen. Das fand ich schon sehr besonders, ehrlich gesagt. Also ich hatte das Gefühl, näher kann ich dieser Frau nicht mehr kommen, gefühlsmäßig.
Ich hoffe nicht, dass du jetzt anfängst zu weinen, aber sollte Juri mal das Zeitliche segnen?
Ja.
Ganz vorsichtig, ich stell sie ganz schnell die Frage. Hast du dir schon Gedanken darüber gemacht, Anja, wo er dann beerdigt wird?
Nee. Tatsächlich noch nicht. Also so, ich bin, glaube ich, auch niemand. Es gibt ja manche Leute, stellen sich das Tier dann ja als Urne ins Zimmer. Das ist nicht meins, glaube ich. Aber ich wahrscheinlich wird es ein Platz werden. Wir haben so ein paar Hundeurlaubsorte, wo wir gern zusammen hinfahren. Mhm. An der Nordsee und Ostsee, vielleicht wäre es dort irgendwo. Also ein Ort, wo ich weiß, dass er dort immer sehr, sehr glücklich war.
Okay.
Es gibt zum Glück inzwischen ja ein sehr schönes Angebot von Ferienwohnungen, speziell für Hundeleute. Und gerade auch für Windhundleute mit riesigen Ausläufen dabei. Und da haben wir so ein bisschen, da haben wir so ein paar Stammdomizile, wo wir immer.
Okay, gut, ich merke schon, du willst sie nicht verraten, weil sie dann gleich überbucht sind.
Sie sind sehr gefragt und sehr weit ausgebucht.
Also, wir reden heute über Hunde. Eine große Leidenschaft von ganz, ganz vielen, die in diesem Land ein Haustier besitzen, sind eben über 9 Millionen Menschen Hundebesitzer. Aber eine andere große Leidenschaft, außer dass du die Queen natürlich liebst von dir, ist die heiße 90er Jahre Boyband Take That. Darüber hast du auch ein Buch geschrieben. Ja. Und hast ein Schlaf-T-Shirt angehabt in Tübingen Anfang der 90er, als man Take That in den Kreisen nicht gut finden durfte. Ja. Das tut mir ein bisschen im Herzen weh, wenn ich das lese.
Mir im Nachhinein ist es mir auch unangenehm. Also für mich war dieses Buch auch so ein bisschen, da konnte ich mich auch in die Fantasie retten, dass wenn sie es lesen würden, die Boys, dass sie mir verzeihen würden, dass ich sie am Anfang als Studentin nur im Geheimen geliebt habe.
Aber du wirkst sehr selbstbewusst. Man kann sich bei dir nicht vorstellen, dass du aus Schein Blumfeld spielst und eigentlich lieber Take That gehört hättest.
Das kam alles mit dem Alter, glaube ich. Also früher war es mir doch wichtiger, was andere von mir denken und ob ich auf der richtigen Seite von cool stehe und sowas alles. Im Alter wird mir über sowas ja erhaben, zum Glück.
Das ist das Schöne am Alter, wenn man davon frei wird. Du hast uns erzählt, wie deine Liebe zu den Hunden mit deinem Dorfhund Condor angefangen hat. Wie begann denn die Liebe zu Take That?
Da ist tatsächlich meine jüngere Schwester schuld, weil die war, also die ist 7 Jahre jünger als ich und war damals tatsächlich so genau im Zielgruppenalter und hat sich damit jetzt aber auch nicht so wahnsinnig hysterisch befasst, sondern auch so ein bisschen auch so ein bisschen sich drüber lustig gemacht und so, aber Take That liebte sie schon sehr. Und die hat mich da so ein bisschen mit angesteckt, weil das war dann auch so ein Thema, wo wir uns immer drüber gut unterhalten konnten und so. Und das da hat uns, das war so ein Hobby.
Und sie war sehr aktiv, muss man auch sagen. Also jetzt kein kreischender Fan, wie du selber sagst, aber trotzdem eine, die Artikel ausgerissen hat aus der Bravo damals und aus anderen Zeitschriften, was dann ja für dich eine gute Recherchegrundlage war. Hat dieses Fansein auch etwas mit Kontrollverlust zu tun oder ist das wie eine große Liebe, so ein Schwarm, den man anhimmelt, vielleicht früher den, keine Ahnung, Sportlehrer oder Mathelehrer oder Tennislehrer oder was ist das? Kannst du mir das beschreiben? Ich war nie Fan.
Ja, und Kontrollverlust trifft es eigentlich ganz gut. Es ist auch so ein bisschen die Erlaubnis, die ich mir gebe, komplett verkitscht zu sein. Weil gerade so im Beruf ist es ja doch so, ich habe immer diese Distanz und natürlich bin ich auch offen Fan von manchen Sendungen, aber ich versuche sie dann trotzdem noch kritisch oder objektiv zu beurteilen im Rahmen meiner Möglichkeiten. Meine Werkzeuge sind ja oft auch so Sarkasmus, Ironie und solche Sachen. Sachen nicht so ganz ernst nehmen, obwohl ich sie ja natürlich ernst nehme. Und bei Take That erlaube ich mir einfach, alles zu glauben, was sie singen, zu kreischen wie eine Bekloppte immer noch, wenn sie ein Konzert geben. Ich bin heiser am nächsten Tag, ich brülle wie eine Wahnsinnige, ich singe diese Lieder mit und raste völlig aus. Und das ist, ja, Gary Barlow hat auch in der Elbphilharmonie ein Konzert gegeben letztes Jahr, wo ich war und vollkommen die Nerven verloren habe. Ich wurde ermahnt von meinen Nebensitzern, dass ich mich hinsetzen soll und so. Und das war aber toll, weil er hat dann da auch die Take That Lieder gesungen und getanzt und ich dachte, es ist einfach.
Stehst du dich dann in den Backstage-Ausgang und hoffst auf Autogramme?
Nee. Gut. Also ich habe sie ja einmal getroffen im Rahmen eines fast ernsthaften Interviews von mir und es war toll und ich bin froh, aber ich muss es nicht nochmal haben, weil das ist zu aufregend für mich.
Heute gibt es alles für Anja Rützel. Wir schenken dir Herzhüpfer, Fangrinsen und wir reden über das, was das Fernsehen eben auch ausmacht. Es gibt viele, viele Programme für Bildungsbürger. Es gibt viele Talkformate für Menschen, die politisch interessiert sind. Und es gibt Formate, die würde man vielleicht gemeinhin unter Trash-TV bezeichnen. Und die guckst du gerne. Warum? Beruflich und privat?
Also mal mehr, mal weniger gerne. Ja. Also es gibt schon welche, die ich lieber gucke als andere. Ich finde die tatsächlich in erster Linie sehr interessant. Also weil ich da Menschen sehe, mit denen ich in meinem Leben sonst nichts zu tun habe.
Und warum kennt man nicht mehr alle? Die heißen dann ja Stars, aber irgendwie werden die dann in Räumen meist ja eingeschlossen, damit sie nicht in Freiheit sind und sind dann der 7. oder der 8. in irgendeiner Staffel gewesen und sind dann aber Star in der nächsten Trash, also Fernsehmüllausgabe. Wie erklärst du dir das? Es sind ja keine der ganz großen Namen mehr, die man vielleicht als Schlager oder als von anderen Fernsehformaten kennt.
Es ist halt schon wahnsinnig inflationär. Also dadurch, dass ja jedes Format eigentlich jedes Jahr eine neue Staffel auf den Markt wirft, wo ich manchmal denke, bei aller Liebe, also gerade so, es gibt so saisonale Häufungen, wo ich dann auch sehr viel zu tun habe, wo ich denke, nein, bitte nicht schon wieder.
Also im Januar kommt raus Dschungelcamp zum Beispiel. Was genau, sind die Monate, dann, wann du gefordert bist?
Genau, es kommt immer, Januar ist Dschungelcamp, Februar ist dann immer der Bachelor, Ende März, April fängt dann Germany's Next Topmodel an. Ich meine, dieses Jahr ist alles anders, aber im Sommer ballt sich's eigentlich massiv. Ne? Da käme jetzt schon Love Island, Sommerhaus der Stars so langsam. Dieses Jahr kam jetzt noch Promis unter Palmen dazu. Es ist einfach sehr, sehr viel. Und es gibt einfach auch, am Ende ist ja wohl die Zahl der Leute, die bei sowas mitmacht und geeignet ist für sowas, dann doch endlich. Und deswegen werden die ständig recycelt.
Wer ist denn geeignet? Was braucht man denn, damit du drüber schreibst?
Also man braucht, und das ist heutzutage fast nicht mehr möglich, eigentlich so eine gewisse Unbedarftheit, was diese Formate angeht. Und das ist halt das Schwierige, weil inzwischen wissen die Leute natürlich ganz genau, also auch ein 16-jähriges Mädchen bei Germany's Next Topmodel weiß im Prinzip ganz genau, wie es läuft, oder könnte es wissen, wie es läuft, wie man.
Aber die weinen doch immer hinterher alle und sagen, nein, der Vater von Heidi Klum hat mich gar nicht groß auf die Wogen gebracht. Und ja, nein, die waren alle so fies zu mir.
Ja, aber tatsächlich wollen die alle gar nicht mehr groß auf die Vogue. Und das ist so ein bisschen auch ein Problem. Also gerade bei Topmodel-Kandidatin, aber auch genauso bei sehr vielen anderen. Die wollen dann gar nicht mehr wirklich die Liebe finden oder was auch immer, sondern die wollen nur Instagram-Follower, um hinterher Zahnbleichemittel verkaufen zu können auf Instagram und so. Und das ist halt ein Problem. Und dann sitzen die halt manchmal ihre Zeit so ab. Also ich werde mitgerissen von Leuten, die sich im Format sein mitreißen lassen. Die einfach vergessen, wie könnte ich jetzt taktisch agieren, damit ich irgendwie hier gut durchkomme und so. Das passiert leider selten.
Die authentisch sind und die auch die Kontrolle ablegen. Das ist es doch im Grunde auch wieder. Ein bisschen Fan sind und Fan des Formates am Ende.
Und deswegen liebe ich zum Beispiel das Sommerhaus der Stars so sehr, weil da ist ja immer der Liebespartner, der Lebenspartner mit dabei. Und der triggert diese Trash-Darsteller derartig meistens, dass sie sich wirklich komplett vergessen. Und das ist ganz toll.
Und um all das herum musst du noch Bücher schreiben, ja, für Spiegel Online aktiv sein, das richtige Ferienhaus buchen für dich und Juri.
Kompliziert.
Ja, Wahnsinn. Ich merke es heute an diesem Sonntag, wie kompliziert das Leben einer Journalistin, in diesem Fall von Anja Rützel, dann noch sein kann. Ganz zum Schluss noch eine Frage. Viele machen sich ja Sorgen um die Zukunft des Fernsehens. Teilst du diese Sorge?
Nee. Nicht so wirklich. Also ich war jetzt tatsächlich sehr gespannt, was so gerade jetzt in der Krise an neuen Formaten vielleicht entstehen könnte oder nicht könnte. Vieles ist ja gescheitert, aber auch Scheitern finde ich ja total interessant. Und ich glaube, das wird schon noch eine Weile funktionieren.
Der Hund von Anja Rützel, Juri, liegt dir oft zu Füßen. Du sitzt selbst viel am Schreibtisch und schreibst eben erfolgreiche Kolumnen für den Spiegel oder Bücher. Du bist gerne ein Einzelmensch, verbringst gern Zeit mit dir. Heute hast du eine Ausnahme gemacht und mit mir gesprochen. War es okay?
Es war total okay.
Warum?
Nein, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es kamen ja alle meine Lieblingsthemen dran. Das war ganz toll.
Warum wird alleine sein, und wir reden nicht von einsam sein, sondern von gerne alleine sein, eigentlich unterschätzt?
Ich glaube, weil viele Leute sich davor fürchten. Und weil sie es deswegen als was ablehnen oder gleich abtun, was nicht erstrebenswert ist. Weil viele Leute meiner Ansicht nach Angst davor haben, auf sich allein zurückgeworfen zu sein, ohne sich von sich selbst ablenken zu können durch andere.
Und das machen dann ja die meisten, sobald sie irgendwo alleine sitzen oder stehen, holt man das Handy raus und schaut in die sozialen Netzwerke. Also Freunde treffen, ausgehen, in Kontakt treten, das braucht man eigentlich nicht immer.
Ich lehne das gar nicht grundsätzlich ab, aber ich brauche das nur sehr dosiert tatsächlich.
Jetzt ist Sonntagmittag. Was machst du noch heute?
Nicht mehr so viel, glaube ich. Ich werde vielleicht noch tatsächlich auf die Hundewiese fahren.
Auf Sonntag die Hundewiese. Schön, das sage ich auch.
das mache ich eigentlich sonntags immer ganz gerne, weil man dann die Wochenendhundemenschen trifft, die man unter der Woche nicht so
gut
sieht.
Dann grüßt die Hunde Schattenmenschen. Schlafende Hunde heißt dein aktuelles Buch. Eins über dieses Alleinesein hast du auch geschrieben. Das über Take That ist auch sehr, sehr lustig. Und den Podcast, falls jemand dieses Gespräch verpasst haben sollte, was wir beiden uns natürlich nicht vorstellen können, kann man gerne nachhören oder weil man eben auch arbeiten muss. Dankeschön, Anja Rützel.
Sehr gerne.
HR3. Zu Hause in Hessen.